Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Konstantin Schreiber.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Start ins Wochenende.
Schönen guten Abend.
Sie scheint dieser Tage wenig aufzuhalten, die islamistischen Rebellen, die mit enormer Geschwindigkeit in Syrien vorrücken. Vor allem er scheint dazu nicht mehr imstande zu sein, der syrische Machthaber Assad. Denn seine Verbündeten Russland und Iran mit der Hisbollah kämpfen an anderen Fronten. Und so hat die Rebellenallianz nach Aleppo vor wenigen Tagen gestern nun auch die Stadt Hama eingenommen und steht vor den Toren der drittgrößten Stadt Syriens, Homs. Und nicht nur das, eine andere Rebellengruppe kontrolliert inzwischen auch einen Grenzübergang zu Jordanien im Süden. Über die aktuelle Lage vor Ort, Ramin Sina.
Hubkonzert am Morgen im Zentrum der Großstadt Hama. Bewaffnete Kämpfer verschiedener aufständischer Milizen feiern die Eroberung der viertgrößten Stadt in Syrien. Sie hissen die Flagge der aufständischen Freien Syrischen Armee, die mit 3 statt 2 Sternen. Ahmed Qadur ist Einwohner aus Hama. Er kann es kaum glauben, dass die Regierungstruppen zurückgewichen sind. Seit 12 Jahren warte ich darauf, ein befreites Hama zu sehen. Allah sei Dank, möge er uns helfen, den Sieg zu erringen. Wir haben Jahre darauf gewartet, ihn loszuwerden. So sehr haben wir unter ihm und seinem Vater gelitten. Gemeint er, Bashar al-Assad, offiziell noch Präsident von Syrien. Doch seine Truppen weichen überraschend schnell zurück. Militärisch scheinen die Assads am Boden. In Hama treten Einwohner gegen den Kopf der Statue von Vater Hafez. Innerhalb einer Woche hat eine Allianz aus überwiegend islamistischen Milizen strategisch wichtige Städte übernommen, militärisch hochgerüstet wie nie zuvor, für den Kampf am Boden und aus der Luft. Wir haben zum ersten Mal einen umfangreichen Einsatz von Drohnen gegen Regimekräfte gesehen. Auf der anderen Seite schafft es das Regime nicht, mehr Unterstützung von seinen Verbündeten Russland und Iran zu bekommen. Das wird ein entscheidender Faktor. Deshalb heute in Bagdad treffen verbündete Außenminister aus dem Iran, dem Irak und Syrien. Eindringlich bittet Syrien um schnelle militärische Unterstützung. Doch bislang können bzw. wollen Iran und Irak keine eigenen Milizen nach Syrien schicken. Deshalb weiter wenig Gegenwehr für ihn, Mohammed al-Julani, Anführer der Gruppierung Hayat Tahrir al-Sham. Er versucht sich in Interviews volksnah und gemäßigt zu geben. Einst führte er den syrischen Ableger von Al-Qaida. Als größtes Unterstützerland zahlreicher aufständischer Kräfte in Syrien gilt die Türkei. Präsident Erdogan begrüßt den Vormarsch der Milizen. Idlib, Hama, Homs und jetzt ist das Ziel Damaskus. Der Vormarsch der Opposition wird weitergehen. Längst stehen die Aufständischen bei Homs, der letzten Großstadt nördlich vor Damaskus. Widerstand zeigt sich nun auch auf Handybildern aus dem Süden Syriens. 13 Jahre haben viele Syrer vergeblich versucht, Assad zu stürzen. Jetzt wackelt der Präsident wie nie zuvor.
Unser Korrespondent für die arabische Welt ist Ramin Sina, gerade in Saudi-Arabien unterwegs. Ramin, wie ist die Situation jetzt am späten Abend?
Ja, in Syrien fokussiert sich aktuell alles auf Homs. Wir kriegen da unterschiedliche Informationen. Zum einen sollen die Aufständischen eben vor den Toren der Stadt stehen. Zum anderen hören wir aus der Stadt, dass womöglich schon Einheiten von Assad auch dort geflohen sind. Also die Angst ist groß bei Befürwortern von Assad, dass auch Homs schnell fallen könnte. Heute haben sich auch Regierungstruppen wohl aus dem Osten des Landes, aus der Stadt Deir ez-Zor zurückgezogen. Das heißt, Assad kontrolliert aktuell noch die Hauptstadt Damaskus und die Hafenstädte am Mittelmeer Tartus und Latakia. Das sind die Städte, wo vor allem Aleviten leben. Das ist die Minderheit, zu der auch Assad zählt. Und diese Städte sind strategisch wichtig für den wichtigsten Verbündeten Russland. Dort liegt die russische Marine. Jetzt hat die russische Botschaft in Damaskus wohl heute ihre Staatsbürger aufgefordert, Damaskus zu verlassen, das Land zu verlassen. Also sehr alarmierende Nachrichten, wenn der engste Verbündete sowas gibt. Aus Assads Sicht, wir merken, dass es ein Aufflackern gibt im ganzen Land von zahlreichen Widerstandsbewegungen, beispielsweise von den Drusen, der Minderheit der Drusen auch im Süden des Landes und eben die sehr gut organisierten islamistischen Milizen aus dem Norden. Es sind entscheidende Stunden für Syrien, entscheidende Tage könnten da noch kommen. Mhm. Assad muss wirklich um sein politisches Überleben kämpfen, um sein Überleben kämpfen. Und es gibt Millionen Menschen, die freuen sich darüber, dass seine Herrschaft bröckelt. Es gibt aber auch Hunderttausende, die sind auf der Flucht und die haben Angst vor dem, was da noch kommt.
Ramin Sina, vielen Dank für all diese Einschätzungen zu diesem Moment. Dankeschön. Tja, was passiert da eigentlich gerade in Syrien? Lassen wir uns das Ganze noch einordnen von Christin Hellberg. Sie ist Nahostexpertin mit Schwerpunkt Syrien. Guten Abend, Frau Hellberg.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Ja, und jetzt haben wir den umfassenden Wissensstand gerade von unserem Korrespondenten bekommen. Und eigentlich dachten doch die meisten, Assad sitzt dank des russischen Präsidenten Putin wieder fest im Sattel. Wie kann das sein, dass das Regime jetzt so schnell kollabiert?
Nun, dieses Regime ist von innen im Grunde hohl. Und wir sehen, dass niemand mehr bereit ist, wirklich freiwillig für den Machterhalt Assads zu kämpfen. Das hat mit der Natur, mit dem Charakter dieses Regimes zu tun, angeführt vom Präsidentenpaar persönlich mit seinem jüngeren Bruder. Und es stützt sich auf eine Geschäftselite, die davon profitiert und auf Angst durch die Geheimdienste. Und wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass dieses Regime stürzen könnte, haben eben die Leute keine Angst mehr und sie haben auch keine Gründe mehr, auf irgendwelche Vorteile zu hoffen. Und dann zeigt sich, dass tatsächlich die Legitimität von Assad schon seit sehr langer Zeit wirklich nicht mehr existiert in Syrien.
Könnte auch heißen, das war's schon für Assad oder greift Russland ihm möglicherweise doch noch mal unter die Arme?
Es könnten die letzten Tage des Assad-Regimes sein. Entscheidend ist die Stadt Homs, denn die Hauptverkehrsverbindung von der Hauptstadt Damaskus an die Küste, also das Regime-Hinterland, die führt über Homs. Sollte Homs an die Islamisten fallen, dann wird es sehr schwierig. Die Frage ist, was macht der russische Präsident? Er möchte seine beiden Militärbasen, eine große Luftwaffenbasis bei Latakia und die Marinebasis in Tartus, sicher halten. Das ist sein wichtigster Stellvertreter dort im Nahen Osten, der einzige Zugang zum Mittelmeer, die Südflanke der NATO, die er von dort aus konfrontieren kann. Die Frage ist also, wird er sich noch mal massiv einmischen? Wir sehen, dass sehr viele Menschen jubeln und sich freuen. Andere flüchten vor diesen Islamisten. Mhm. Und die Frage ist jetzt eben, wie wird dieser Übergang gestaltet sein? Und wie verhält sich Assad? Verlässt er die Stadt? Versucht er, Damaskus zu halten? Das ist gerade noch unklar.
In eine andere Richtung gedacht. Welche Zukunft hätte Syrien unter dem Rebellenführer? Ist dessen Läuterung zu einem gemäßigten, alle Gruppen mitnehmenden Anführer glaubhaft?
Es ist schon sehr erstaunlich, was Abu Mohammed al-Julani in den letzten Tagen von sich gegeben hat. Und es kommt auch nicht ganz überraschend, denn er hat die letzten Jahre schon immer versucht, sich als gemäßigter und geläuterter Führer zu präsentieren. Er hat sich versucht, als Ansprechpartner zu präsentieren. Und er hat auch schon in der Provinz Idlib entsprechend gehandelt. Er hat christliche Dörfer zum Beispiel dort auch geschützt. Er hat sich auch mal eingemischt im Sinne der Kurden. Also er versucht doch, alle Minderheiten mitzunehmen. Ich finde zwei Punkte interessant, die er gesagt hat, auch gerade heute in einem Interview mit CNN. Erstens sagt er ganz klar, alle sind sicher, Syrien ist eine vielfältige Gesellschaft und alle haben hier ihren Platz. Christen, Kurden, Alawiten. Und zweitens sagt er, das Wichtige sind die Institutionen. Das Wichtige sind nicht Führer, das Wichtige sind nicht die Milizen, sondern eigentlich Institutionen, glaubwürdige Institutionen zu bauen, an denen auch alle beteiligt sind. Und das sind erstaunliche Äußerungen. Bei all dem ist natürlich trotzdem große Skepsis geboten, denn es ist ein islamistisches Weltbild. Und es bleibt abzuwarten, ob diesen Worten eben auch entsprechend Taten folgen werden.
Was sollte, könnte, müsste der Westen jetzt tun?
Ganz wichtig ist, dass jede Form von Übergang von den Syrern angeführt wird. Also es geht darum, dass die Syrer selbst einen solchen Übergang gestalten, dass alle daran mitarbeiten dürfen. Keiner sollte aus ideologischen Gründen ausgeschlossen werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir haben eine große Exil-Opposition, Exil-Syrer, die das im Grunde seit Jahren vorbereiten. Es gibt zahllose Verfassungen, die geschrieben wurden, Dokumente, eine Charta wurde verfasst. Das heißt, es gibt Menschen da draußen, die stehen bereit, ein anderes Syrien aufzubauen. Ganz konkret muss der Westen auf Präsident Erdogan einwirken, den türkischen Präsidenten. Er muss aufhören, ein Keil zu treiben zwischen die Kurden und die arabische Opposition, die er unterstützt. Denn was wir im Norden sehen, ist ja diese Vertreibung von sehr vielen kurdischen Menschen, Zehntausende in den Nordosten, in dieses kurdische Autonomiegebiet. Und da muss er jetzt tatsächlich aufhören, beide gegeneinander in Stellung zu bringen. Das Ganze kann nur gelingen, wenn alle Assad-Gegner zusammenarbeiten. Wir sehen, es funktioniert schon an verschiedenen Fronten. Die Schlinge zieht sich zu um Assad, wenn man das so will. Aber ganz entscheidend ist, dass die sich nicht wieder verstricken in interne Kämpfe und dass man die, also dass man geeint gegen Assad vorgeht und im Osten natürlich auch den IS konfrontiert und den nicht weiter erstarken lässt, denn der könnte die Gunst der Stunde natürlich auch versuchen zu nutzen.
Sagt Nahost-Expertin Christin Hellberg. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Hellberg.
Sehr gerne.
Ein Vierteljahrhundert lang wurde um das größte Freihandelsabkommen der Welt gerungen. Heute das historische Finale. Mercosur ist vorläufig besiegelt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen feierte bei der Unterzeichnung des Deals mit den 4 südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay Vorteile für beide Seiten. Weniger Zölle, mehr unkomplizierte Geschäfte. Europäischen Bauern hingegen ist weniger nach Party, mehr nach Protest, den sie zuletzt in Frankreich auch aus Ortsschildern geformt haben. Sie wittern große Verluste für die hiesige Landwirtschaft. Dazu gleich mehr. Erstmal auf die andere Seite des Atlantiks, wo Xenia Böttcher Rinderzüchter besucht hat, die weniger skeptisch sind.
Da grasen sie genüsslich. Wunderschön und ja auch köstlich, findet Ellen Marina, seit 40 Jahren stolze Rinderzüchterin im Hinterland von Sao Paulo. Sie hofft künftig, leichter ihr Fleisch in die EU zu exportieren. Das hier wird Premiumfleisch. Die Großhändler lieben unser marmoriertes Fleisch, weil es eine sehr gute Textur hat. Es ist eben dieses Rind, das manchem Landwirt in Europa aus Angst vor einem Preiskampf Sorgen macht. Ellen sieht das Freihandelsabkommen als Chance für alle. Die Europäische Union will ihre Produkte an den Mercosur verkaufen und auch wir wollen ohne Einschränkungen nach Europa verkaufen. Manche Dinge brauchen mehr Geduld und eine besondere Anstrengung und dann kann es überraschend schnell gehen. Kurzfristig ist Ursula von der Leyen nach Montevideo zum Treffen der Mercosur-Staaten gereist, verkündet nach 25 Jahren die Einigung zum Freihandelsabkommen. Wir bauen Handelshindernisse ab und erlauben Investitionen. Wir schaffen einen Markt mit über 700 Millionen Konsumenten. Seit 1999 wird verhandelt. 90% der Zölle sollen abgebaut werden. Es geht um Milliardenbeträge. Diskussionen gab es im vergangenen Jahr um neue Umweltauflagen der EU. Von südamerikanischer Seite heißt es heute, der Umweltschutz und die Sorgen der Landwirte seien berücksichtigt. Unsere Stärke in der Landwirtschaft macht uns zu einem Garanten für die Lebensmittelsicherheit der Welt. Dabei werden wir rigoros die Umweltstandards einhalten. Wir werden keinen Versuch akzeptieren, dass die anerkannte Qualität und Sicherheit unserer Produkte diffamiert wird. Es ist ein sehr ambitioniertes Abkommen. Es ist das größte Freihandelsabkommen der Welt und zwar zwischen den heute wichtigsten Blöcken der Welt. Vor 25 Jahren wurde es erträumt. Argentiniens Präsident Milei hat nur zähneknirschend zugestimmt. Grundsätzlich würde er aber lieber bilaterale Handelsabkommen schließen. Die südamerikanischen Staatschefs sprechen von einer großen Zukunft und erwarten, dass das Abkommen in ihren jeweiligen Parlamenten ratifiziert wird. Boa Esperanza, gute Hoffnung, so heißt die Rinderfarm von Ellen Marina. Darum glaubt sie, dass es diesmal klappen könnte.
Tja, dieses Abkommen über den weltgrößten Freihandelsmarkt mit mehr als 700 Millionen Konsumenten soll also beiden Seiten was bringen. Vor allem natürlich mehr Wohlstand und günstige Preise. Denn durch den Abbau der Zölle würden EU-Exporte um 4 Milliarden Euro pro Jahr günstiger, heißt es zum Beispiel. Doch solange das Abkommen in der Entwicklungsphase gebraucht hat, so umstritten ist es jetzt, vor allem in der EU. Deutschland und Spanien gehören zu den Mercosur-Fans, Frankreich oder auch Polen zu den Gegnern. Christian Feld.
Filter, unter anderem für die Autoindustrie, sind das Geschäft der Firma Mann und Hummel. Das Unternehmen ist nicht nur hier in Bayern tätig, sondern weltweit. Von daher haben sie es dauernd auch mit Zöllen zu tun. Thomas Fischer ist Vorsitzender des Aufsichtsrates, das mit dem EU-Mercosur-Abkommen Zölle runtergehen könnten, nennt er ein Geschenk. Gerade weil der Handel mit den USA demnächst deutlich schwieriger werden könnte.
Ich bin kein Trump-Freund, aber ich hoffe, dass unter der Situation, die Trump schaffen wird, Europa enger zusammenrückt, schneller entscheidet, konsequenter entscheidet. Denn nur ein starkes Europa kann dem begegnen.
Das Abkommen ein Geschenk? Von wegen, sagen Landwirte in der Europäischen Union. Blockadeaktion zum Beispiel hier an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich. Wir sehen, dass die Bevölkerung uns unterstützt. Das hilft uns in unserem Kampf und wir wissen, warum wir weitermachen. In Frankreich ist der Widerstand der Landwirte gegen das Abkommen besonders massiv. Die Sorge auch hier, zu viel Konkurrenz durch Fleisch aus Südamerika. Unterstützung dafür von Präsident Macron, der politisch angeschlagen ist. Er lehnt das Abkommen ab und ist damit in der EU nicht allein. Aber ob es für eine Blockade reicht, unklar. Fest steht, final grünes Licht gibt es noch nicht. Wer am Ende alles zustimmen muss, das ist noch zu klären. Und Frankreich und Deutschland sind sich mal wieder nicht einig.
Grundsätzlich hat die Bundesregierung und auch der Bundeskanzler immer wieder deutlich gemacht, dass jetzt eine einmalige Gelegenheit für einen Abschluss des Abkommens besteht, dass wir dieses nicht verpassen dürfen, diese Gelegenheit.
Bei Mann und Hummel wünschen sie sich Tempo. Und der Widerstand aus Frankreich?
Die EU muss sich einfach darüber hinwegsetzen. Wenn wir ganz nationalistische Denkströme haben, wir werden nur als Europa gewinnen. Ich darf nicht nur Partikularinteressen vertreten. Dann gehe ich in dieser Welt, so hart es klingt, unter.
Das Handelsabkommen bringt einerseits Chancen für die Wirtschaft, aber andererseits auch das Risiko, dass die Geschlossenheit der EU leidet.
So, wir wollen dieses große Thema Mercosur vertiefen mit dem Handelsexperten Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Abend, Herr Langhammer.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Wie soll man das all diesen Bauern erklären, dass sie jetzt diese ganzen Wettbewerbsnachteile haben und in Bürokratie ersticken und trotzdem sich noch schön ruhig verhalten sollen? Wie soll das gehen?
Also sie haben auf jeden Fall einen Grund zur Sorge. Die Nachfrage ist rückläufig und gleichzeitig kommt jetzt mit Mercosur ein größeres Angebot auf sie zu. Die Bauern selber sagen, diesen Wettbewerb würden sie vielleicht noch mitgehen. Was sie für unfair halten, sind die unterschiedlichen Standards, die in der EU viel härter sind beim Tierwohl als in Mercosur. Mhm. Und da wird es sicherlich noch Verhandlungen oder Feinbereinigungen geben. Aber insgesamt, glaube ich, sind die Bauern durchaus in der Lage, auch angesichts der Tatsache, dass das nur etwa 2% des Rindfleischverbrauchs in der Kommission so bedeutet, dass das durchaus machbar ist.
Mhm. Nicht so tragisch also.
Ja, natürlich, die Bauern sehen es anders, aber als Ökonom würde man sagen, gesamtwirtschaftlich nicht so tragisch.
Ist es das denn aus Ihrer Sicht wert, dass man sich in der EU so sehr über Kreuz legt, wenn der Effekt dann doch noch relativ gering sein könnte? Nämlich laut Institut der deutschen Wirtschaft könnte das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, um weniger als 0,1% wachsen bis 2040. Klingt
also für
nicht
die
nach verdammt viel.
Ja, für die Mercosur-Staaten ist es von erheblich größerer Bedeutung als für die EU. Einfach deswegen, weil die EU-Markt für die Mercosur-Staaten von größerer Bedeutung ist als umgekehrt. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite senden wir ein sehr klares Signal, dass wir nach 25 Jahren in der Lage sind, mit einer aufstrebenden Gruppe von Ländern ein Abkommen zu schließen, das im beiderseitigen Interesse ist. Und da spielen die 0,1 hinterm Komma keine so große Rolle.
Kommen wir zu einem anderen Kritikpunkt, der immer wieder auftaucht, immer wieder aufgetaucht ist, auch in den vergangenen Jahrzehnten, nämlich von Verbänden, Nicht-Regierungsorganisationen, die große Kritik an den niedrigeren Umweltstandards in den Mercosur-Ländern, also in großem Ausmaß Pestizide, ja. Urwälder abholzen über Jahrzehnte und dann der Vorwurf, wir als EU würden das jetzt alles mit gutheißen, mit diesem Deal.
Ja, auf der einen Seite muss man sich die Alternative ansehen. Hätten wir kein Abkommen, dann würden die Chinesen wahrscheinlich in diesen Markt viel leichter reinkommen. Mhm. Und auch die Amerikaner. Und die haben noch niedrigere Standards. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Kommission sich das Recht vorbehalten hat, gerade bei sehr kritischen Insektiziden, die bei uns verboten sind, aber exportiert werden dürfen, sofort die Reißleine zu ziehen, wenn sich daraus ein Schaden für die Umwelt oder für die Konsumenten ergibt.
Mhm. Also was heißt das übersetzt?
Das heißt ganz klar übersetzt, dass die Kommission dieses Problem kennt und dass sie in der Lage ist, im sogenannten Vorsichtsprinzip, das die Kommission ja immer bei solchen Produkten anwendet, erinnern Sie sich an Chlorid-Hähnchen mit den USA, mit den Verhandlungen, dass sie dann die Reißleine zieht. Also sie ist sich dieses Problems bewusst.
Wenn wir schon bei den USA sind, Herr Langhammer, wie wichtig ist es, diesen Deal zu schließen, bevor Trump zurückkehrt im Januar ins Weiße Haus?
Das ist ganz wichtig, denn sowohl Trump als auch der chinesische Präsident Xi Jinping wollen die EU spalten. Teil- und Herrsche-Prinzip. Sie möchten lieber mit Nationalsparten verhandeln als mit der Kommission. So, jetzt sendet die Kommission zum ersten Mal ein wirklich starkes Signal an beide. Sie lassen sich nicht auseinander dividieren. Sie können mit einer Staatengruppe des globalen Südens, die ja mit China auch enge Kontakte haben, ein Abkommen schließen, das ihnen einen Vorteil gegenüber den USA und auch gegenüber China bietet.
Wenn das denn so klappt.
Wenn es denn so klappt, das werden wir sehen, denn es muss ja auch noch durch den Rat gehen. Mhm. Und Präsident Macron ist alles andere als begeistert. Er ist sogar extrem wütend darüber, dass die Kommission jetzt unterschrieben hat.
Könnte das vielleicht das letzte große Freihandelsabkommen sein?
Es wäre nicht gut, wenn es das wäre. Die EU plant ein Freihandelsabkommen mit Indien. Das wäre sicherlich ein großer Wurf. Aber Indien ist ein extrem schwieriger Verhandlungspartner. Das hat sich immer wieder erwiesen. Und ich habe immer noch die Hoffnung, ob das mit Trump möglich ist, weiß ich nicht, mit den Amerikanern ein kleines, auf Güterhandel oder auf Agrarhandel spezialisiertes Abkommen zu schließen. Aber ein Abkommen mit Indien wäre sicherlich eine große Sache.
Rolf Langhammer vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Vielen Dank für diesen Besuch hier heute Abend. Dankeschön.
Sehr gerne.
Er kam hoch zu Ross angeritten und wollte so diesen Sonntag Präsident des EU- und NATO-Landes Rumänien werden. Calin Georgescu, streng religiöser und rechtsextremer Putin-Verehrer, hatte überraschend den ersten Wahlgang gewonnen. Ohne große Politikerfahrung, ohne viel Inhalt, ohne Prominenz, also fast aus dem Nichts. Dafür aber mit einer gefühligen TikTok-Kampagne und laut rumänischer Sicherheitsbehörden vermutlich auch mit großzügiger russischer Unterstützung, vor allem in den sozialen Medien. Nun hat das oberste Gericht völlig überraschend entschieden, dass die Wahl nochmal wiederholt werden muss. Wann, ist noch unklar und bis dahin bleibt der aktuelle Präsident im Amt. Anna Tillack.
Abends vor der rumänischen Botschaft in Wien. Wut und Unverständnis. Gerade wollten diese Auslandsrumänen ihre Stimme für die Präsidentschaftswahlen abgeben. Da erreicht sie die Nachricht, dass die Wahl annulliert wurde.
Man kann nicht mehr wählen, unser Präsident. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er ist gesperrt. Ab jetzt.
Der Moment ist gesperrt. Wir wissen nicht zu viel. Was passiert ist.
Es werden demokratische Menschenrechte im Namen der Demokratie verletzt. Das passiert gerade.
Der Grund für die einstimmige Notbremse des Verfassungsgerichts liegt bei ihm, Calin Georgescu, ein rechtsradikaler Putin-Bewunderer, der überraschend als Sieger aus der ersten Wahlrunde hervorgeht. Auch Razvan Zaharia hat ihn gewählt, ist über das Netzwerk TikTok auf ihn aufmerksam geworden.
Georgescu sollst du wählen.
Georgescu natürlich, der ist der einzig Wahre. Wenn Sie bei TikTok schauen, werden Sie sehen, wie viele ihm folgen. Ich schätze, es sind bald 1,5 Milliarden.
Ganz so viele sind es noch nicht, aber seine Gefolgschaft wächst. TikTok macht den 62-Jährigen, der in den Vorwahlumfragen nur einstellige Werte erreicht hat, in der ersten Runde völlig überraschend zum Sieger. Madalina Voinea ist Datenanalystin für Social Media und hat Georgescus Kampagne untersucht. Ihr fällt auf, obwohl er anfangs kaum Follower hat, gehen seine Inhalte viral. Das heißt, sie erreichen Hunderttausende. Georgescu ist überall. Die blauen Linien zeigen, wie sich seine Inhalte und sein Hashtag in allen Bubbles verbreitet. Wer steht hinter einem, dass man so viel Inhalt produzieren kann, der plötzlich überall auftaucht? Laut rumänischem Geheimdienst sollen 25.000 Schläferkonten genutzt worden sein, gesteuert vermutlich auch aus Russland. Ist der rechtsradikale Kandidat also eine russische Schachfigur? Vertrauliche Dokumente aus dem Innenministerium hegen massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Georgescus Wahlkampf. Rumänien sei Ziel eines aggressiven russischen hybriden Angriffs geworden, warnt der Geheimdienst. In der Hauptstadt Bukarest treffen wir Studentin Anna Jordake. Seit Georgescus Aufstieg macht sie sich Sorgen, dass ihr Land, das immer ein starker Partner in der EU und der NATO war, abdriften könnte. Und? Was mir am meisten Angst macht in seinen Aussagen, ist sein religiöser Extremismus. Und die Tatsache, dass er einer faschistischen Ideologie anhängt und einen faschistischen Diskurs verwendet. Russlands Einmischung in den Wahlkampf hat Rumänien zutiefst gespalten. In diejenigen, die um die Demokratie fürchten wie Anna, und diejenigen, die rechtsextreme Politiker wie Georgescu für Heilsbringer halten, wie Razvan. Dass Rumänien nun einen Rückzieher macht, während die Wahl schon läuft, zeigt, es herrscht Unruhe im Land.
Kokain, zusammen mit Natron und Ammoniak gekocht, ergibt diese leicht gelblich aussehenden Kristalle, genannt Crack. Diese Droge kickt sofort, macht euphorisch und energiegeladen. Genauso extrem ist aber auch der Absturz bereits kurz danach, der oft mit Aggressionen und Depressionen einhergeht. Crack ist leicht und relativ günstig zu haben, macht innerhalb kürzester Zeit abhängig und breitet sich hierzulande gerade rasend schnell aus. Was das vor allem für die deutschen Innenstädte bedeutet, das schildert Susanna Jalek mal am Beispiel Düsseldorf.
Die einen dealen, die anderen kaufen und konsumieren, rauchen Crack, also vermischtes, aufgekochtes Kokain, für alle sichtbar. Auf einem zentralen Platz in Düsseldorf, unweit des Hauptbahnhofs.
Da kommen dann die Dealer, ne, das ist ganz, ganz offensichtlich ist. Dann kommen auf einmal aus allen Ecken, aus allen Eingängen kommen die Süchtigen.
Christian Tilk lebt seit fast 20 Jahren am Wöhringer Platz. Roberto Tomasella hat hier seit über 40 Jahren ein Eiscafé. Auch früher war das ein Treffpunkt der Drogenszene, sagen sie. Aber die Heroin-Junkies seien ruhig gewesen. Anders die Crack-Süchtigen. Crack pusht auf, aber nur kurz. Die Süchtigen brauchen schnell Nachschub. Es kommt zu Unruhen und oft zu Gewalt.
Problem ist, wir haben eine Sorte an Süchtigen, die nicht ansprechbar sind, die aggressiv sind und gewalttätig sind.
Wir reden hier tatsächlich bei Haupttagen von über 100 Drogensüchtigen.
Auch in anderen deutschen Großstädten wie Köln, Frankfurt oder Hamburg wächst das Problem. Crack ist billig, macht schnell süchtig und überschwemmt regelrecht den deutschen Markt. Im Düsseldorfer Eiscafé neben dem Drogenhotspot arbeitet Viktoria Heubota. Mit ihren drei Kindern lebt sie nebenan. Vor ihrer Haustür kampieren täglich Drogenabhängige.
Vor unserer Tür ist immer Urin, Exkrementen, Blut und viele andere Sachen. Dreck, die niemand hebt, wenn wir das nicht machen.
Die Städte suchen nach Lösungen. Köln hat in erster Linie den Dealern den Kampf angesagt. In Düsseldorf setzen sie auf ein Konzept, wo Polizei, Ordnungsamt und Stadt eng zusammenarbeiten. Mehr Präsenz vor Ort soll das Sicherheitsgefühl stärken und es soll mehr Hilfsangebote geben für Abhängige.
Die Szene ist eben deutlich gewachsen und aufgrund eben gerade der Crack-Thematik innerhalb der Szene deutlich aggressiver auch geworden. Und das sind zum Beispiel eben Punkte, wo wir auch uns diese Störer, die wir haben, auch stärker rausgreifen werden, auch ordnungsbehördlich verfolgen werden. Gleichzeitig müssen wir aber eben auch gucken, dass wir das Hilfssystem auf diese neuen Anforderungen einstellen.
Suchtforscher fordern schon lange mehr Drogenkonsumräume, also Orte, wo suchtkranke Menschen Drogen im geschützten Raum zu sich nehmen können. Bislang gibt es in Deutschland nur 31 solcher Räume, verteilt auf 8 Bundesländer. Lernen könne man auch von der Stadt Zürich. Dort werden Kleindealer an bestimmten Orten toleriert.
Ein Erfolgsmodell in Zürich und auch in anderen schweizerischen Städten ist, dass dort der Mikrohandel erlaubt ist in den Drogenkonsumräumen. Das heißt, dass die Weitergabe dort sozusagen passiert und auch toleriert wird. Das passiert alles bei uns draußen vor den Konsumräumen.
Auch die Anwohner des Wöhringer Platzes in Düsseldorf wünschen sich so eine Lösung. Sie wollen sich hier wieder wohl und sicher fühlen.
So, und weitere Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Konstantin.
2,5 Monate nach der Landtagswahl in Brandenburg steht dort die neue Regierung. Der Weg ist nun frei für die bundesweit erste Koalition aus SPD und BSW. Der SPD-Landesparteitag stimmte am Abend dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zu. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hatte vorher bereits zugestimmt. Der SPD-Politiker Woidke kann sich also am Mittwoch zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Für ihn war das BSW die einzige Option. Für ein Bündnis mit der CDU hat es nicht gereicht. Mit der AfD will die SPD nicht zusammenarbeiten. Frauen in Deutschland sollen besser vor Gewalt geschützt werden. Darüber wurde heute im Bundestag diskutiert. Der Entwurf für das sogenannte Gewalthilfegesetz sieht für Betroffene von häuslicher Gewalt einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe vor. Unter anderem sollen Frauenhäuser und Beratungsstellen gestärkt werden. Ob es noch vor der Neuwahl gelingt, das zu beschließen, ist offen. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA hat gestern Abend einen Erfolg gefeiert. 2 Jahre nach dem Fehlstart der Vega C konnte zum ersten Mal wieder eine Rakete des Typs abheben. Sie startete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guyana. Für die ESA ist der geglückte Start ein wichtiger Schritt, um kleinere Satelliten ins All zu bringen.
Des Rätsels Anfang war auf einer Kassette. Darauf ein Song, dessen Herkunft jahrzehntelang nicht zu belegen war. Gespielt im Radio, mitgeschnitten auf eben einem solchen kleinen oder auch großen Kästchen. Das Lied wurde zum Fall für das Internet. Weltweit wollten Menschen wissen, wer hat es bloß geschrieben? Nun ist klar, des Rätsels Lösung ist eine ehemalige Band aus Kiel. Lisa Senowski.
The most mysterious song on the internet.
Podcasts, Radio, Internet. Überall sorgte dieser Song für Fragezeichen. Auf YouTube hat er mehr als 10 Millionen Klicks. Auf Reddit tausende Foreneinträge. Ein Jugendlicher hatte den Song in den 80ern im NDR-Radio mitgeschnitten. Später landet er im Netz. Nach 17 Jahren Suche erkennt ein User den Song schließlich und kontaktiert Anfang November ihn. Kurz darauf reist Michael Herdrich nach Kiel, dahin, wo seine ehemalige Band den Song produziert hat.
Ich habe es abends beim Essen erfahren, habe das quasi weggeklickt. Ja, gucke ich später mal nach. Aber dann ist die Tragweite überhaupt rausgekommen und das war absolut überwältigend.
In Kiel treffen drei der vier Bandmitglieder dann zum ersten Mal nach langer Zeit wieder aufeinander.
Long time no see.
Aber wirklich, Mensch, 42 Jahre her. Aber wie auf
ein ganzes
Foto,
Leben. Ja?
Fax hieß ihre Band damals und der mysteriöse Song Subways of Your Mind. Der Beleg, diese Probenkassette aus den frühen 80ern.
Ich weiß, dass ich mit diesem Anfangsriff, mit diesem Gitarrenriff angefangen habe. Das weiß ich, das steht fest. Und dann, glaube ich, auch den Text gleich dazu. Und dann geht das manchmal ganz schnell.
Damals tourten sie zwar durch Norddeutschland, aber der große Erfolg blieb aus. Jetzt will die Band den Internet-Hype nutzen.
Like the wind.
Einen Monat später in München. Im Tonstudio von Michael Herdrich nimmt Fax den Song diese Woche neu auf. In Originalbesetzung. Gemeinsam gespielt haben sie zuletzt 1985.
Wir haben auch noch mehr Songs.
Ja, ein ganzes Fax-Album.
Ja. Nee, das wäre tatsächlich unser Ziel auch. Selbstverständlich ist es auch nicht, dass eine Band nach 40 Jahren noch in der Lage ist, ohne Rollator. wir fühlen uns fit und auch den Aufgaben gewachsen.
Ja.
Im Januar wollen sie den Most Mysterious Song on the Internet neu veröffentlichen. Und mit dem alten Titel jetzt nochmal durchstarten.
Das Beste ist, weder Song noch Band sind gealtert. Damit die Wetteraussichten fürs Wochenende, damit die kein Mysterium bleiben, Stefan, fragen wir nach bei dir. Wie wird's?
Ja, Jessie, nicht ganz so mysteriös, denn die Sachen, die sind doch insgesamt ein bisschen klarer bei unserem Wetter. Aber ich habe ein bisschen Anschauungsmaterial dabei, nämlich einen spannenden Satellitenfilm. Dazu gehe ich jetzt mal ein paar Schritte weiter. Wir müssen uns nämlich genau diesem Orkanwirbel hier zuwenden. Der sieht sehr imposant aus, rast momentan auf Irland und Schottland zu und hat wirklich einiges an Wind im Gepäck. Das zeigt auch unser Strömungsfilm. Alles, was Sie hier rot sehen, sind Orkanböen. Wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, dann sehen wir auch dieses Tief zieht einmal über die Nordsee, über Benelux hinweg nach Frankreich, schwächt sich dann aber morgen langsam ab. Bis dahin müssen wir aber in Irland, in Teilen von England und Schottland mit Orkanböen rechnen. In der Spitze sogar teilweise mit bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Also da ist wirklich einiges los. Bei unserem Wetter indes insgesamt etwas ruhiger. Wir haben immer noch Regen, der von Westen nachkommt. In der Nacht lockert der Himmel im Süden mal ein bisschen auf. Das heißt, die Nässe, die kann dort stellenweise gefrieren, weil es kalt wird. Also Obacht wegen Glätte. Morgen kommt dann dieser Regen weiter in den Osten voran. In den östlichen Mittelgebirgen schneit's. Von Westen her lockern die Wolken kurzzeitig mal auf mit Sonnenschein, bevor dann im Laufe des Nachmittags und am Abend von Benelux schon wieder die nächsten Schauer aufkommen. Also ein munteres Hin und Her bei uns. Die Temperaturen, die liegen morgen früh zwischen 7 Grad im Raum Köln und minus 3 Grad im Allgäu. Deswegen im Süden Vorsicht wegen gefrierender Nässe. Morgen tagsüber liegen die Höchstwerte dann meistens zwischen 2 Grad im Fichtelgebirge und 12 Grad im Ruhrgebiet. Die weiteren Aussichten für die nächsten Tage. Das Tief, was wir gerade gesehen haben, zieht ja westlich an uns vorbei. Bedeutet am Sonntag vor allen Dingen für den Süden und für den Westen noch dichte Wolken, gelegentlich Regen oder Schnee. Die Temperaturen gehen schon zurück. Am Montag dann unter Hochdruckeinfluss insgesamt viele Wolken. Von der Ostsee her wird es deutlich windiger. Also die Aussichten, die Temperaturen gehen zurück. Hier und da fällt ein bisschen Schnee und am Montag wird es noch mal windig.
Mysteriös. Danke, Stefan. Schönes Wochenende.
Gleichfalls.
So viel von uns für heute. Hier übernehmen jetzt erstmal die Dresdner Tatortermittler.
Ja, und rund um die Uhr auf dem Laufenden halten Sie die Tagesschau-App und natürlich tagesschau.de.
Das machen die Tagesthemen dann morgen Abend wieder, dann mit Ingo Zamperoni. Und wir sagen erstmal Tschüss.
Tschüss.